Jo, hallo zusammen zu unserem Poketalk der Community, die lieb, nett, höflich, voller Respekt und im Umgang miteinander auf Augenhöhe ist und wo wir viele Leute, die sich so im Internet rumträumen, gar nicht brauchen. Deswegen habe ich nämlich hier jemanden, den ich brauche, den Hennas. Hallo, na?
Hallo, wie immer live und in Farbe.
So soll es doch sein. Ich habe Folgendes erlebt. Ich war bei der Tauschbörse, ne? Und da ging es richtig ab. Also Grüße gehen raus in Germany's Finest. Der hatte so einen Riesenbinder dabei, wo er seine Karten präsentiert hat. Aber Riesenbinder meine ich wirklich so die Pocket Monster Binder. Also nicht so ein bisschen.
Wie so hier diesen.
Ja, ja, schon ein bisschen mehr. Also es war schon ein bisschen zu doll. Ich hatte mir vorgenommen, ey, pass auf, diesmal, ne, nehme ich meinen PSA-Koffer mit. Da nehme ich den PSA-Koffer mit. Erste Mal, dass ich den PSA-Koffer dabei hatte, ne? Kein Mensch, außer dem Germany's Finest und mir, ne, war mit PSA-Koffer da. Und sonst stehen sie alle mit ihren PSA-Koffern immer da. Ey, also unfassbar, wie du das machst, ne? Aber eine Menge Cappadora habe ich gekriegt. Also Grüße gehen raus, das habe ich erlebt. Das war so mein Wochenende. Und es gab den Poke-Talk-Stammtisch. Ja, der ist das nächste Mal am 13.11.2025, 19 Uhr, Hamburg, Trude. Ja, Mensch, das waren so meine Sache. War geil, hat Spaß gemacht. Community lebt, Hamburg lebt.
Wie war denn der Stammtisch? Erzähl mal ein bisschen vom Stammtisch. Ich konnte ja dieses Mal leider nicht dabei sein. Also mal gucken, wie oft ich es dann nach Hamburg schaffe. Aber an und für sich ja echt eine coole Sache gewesen, auch beim letzten Mal. Ich denke, ging auch in dem Modus weiter, oder?
Ja, also das Gute ist schon mal, das gute Zeichen ist, dass wir haben wiederkehrend. Also das heißt, es kamen Leute jetzt wieder vom letzten Mal. Das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen. Also, dass man gesagt hat, nicht nur ich saß da alleine und dann nur neue Leute. Nein, also wir hatten einen guten Mix, hatten nette Leute da. Und ich sag mal so, die Leute haben sich ein bisschen angeguckt, was wir mit diesen ganzen Karten da machen würden. Und die Bedienung haben uns immer gefragt und geguckt, und was die denn jetzt wert seien, weil da hätte sich auch rumgesprochen, dass die ja ganz schön teuer mittlerweile sind. Und dann wurden wir so angesprochen, ja, und was ist das jetzt ungefähr so ein Wert, dieser Stapel? Ja, schon mehrere 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Ja, und da fiel mir auch mal so auf,
das Trinkgeld, ja, genau.
Ja, wir waren großzügig. Wir sind Gönner. Das meinte ich ja auch am Eingangs mit der Community, dass wir hier nette Menschen sind. Da gibt jeder saftig Trinkgeld. Wir saßen sehr lange da zusammen, also fast 3,5 Stunden. Und dann wurden wir so ein bisschen rausgefegt am Ende des Tages. Aber sehr nett, wer vorbeikommen will, gerne. Das ist jetzt nicht nur Tausch, das ist auch ein bisschen Austausch und auch ein bisschen, was der eine so macht, der andere so macht, wo man sich gegenseitig helfen kann, das macht absolut Sinn. Und da ist jeder willkommen, der kein Arschloch ist.
Das heißt, du hast viele Carpadors getauscht. Was war insgesamt auch nochmal so eine Karte, die du neu in die Sammlung bekommen hast? Vielleicht mal außerhalb der Carpador-Challenge, weil da warten wir natürlich alle sehr, sehr gespannt auf das Video.
Das ist jetzt zu einem Cutter in Berlin, einem jungen Mann ist das jetzt gegangen. Der wird das jetzt cutten für mich. Also ich bin ja daran, an dieser Aufgabe quasi, sag ich mal, gescheitert. Also das eine ist das Aufnehmen. Das ist sehr zeitintensiv. Nur das Problem ist dann, da sich hinzusetzen und diese schnellen Cutte dann in irgendeiner Form zu machen. Cuts heißt es nicht Cutte, ne? Cuts. Zu machen, das ist wirklich schwierig. Also da habe ich dann nicht die Geduld gehabt. Ich hatte mal angefangen und habe gesagt, Alter, da kann ich ja lieber hier 5 Podcasts mit dir machen. Das macht mehr Spaß. So. Also das war es nicht. Und dann ist es hingegangen und dann Kapitokarte. Ja, ich habe nichts getauscht. Ich habe nur verschenkt am Ende des Tages. Es waren sehr viele junge Sammler da. Und da kannst du, sag ich mal, ich hatte ja mal für 200-300 Euro Trainer Gallery Karten gekauft. Und die haben ja jetzt einen gewissen Gegenwert auch. Und da kannst du dann einigen Leuten schon echt eine große, große Freude machen. Und wir haben, glaube ich, echt nichts Nennwertes getauscht. Meine Tochter mit 9 Jahren, die ist ja jetzt schon voll im Game, die hat das gemacht. Bei mir war es am Ende des Tages nichts da, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, brauche ich unbedingt. Weil da gehen natürlich, oben bei so einer Tauschbörse gehen die neuen Sets wesentlich besser. Also die reißen alle auf und kommen dann dahin und versuchen das weiter zu vervollständigen. Und das ist ja nicht mein Game, ne?
Ja, aber es ist ein gutes Stichwort. Neues Set, Wie schaut es bei dir mit dem neuen Set aus? Mega Evolutions ist ja draußen. Ich muss sagen, meine Bestellung ist anscheinend noch unterwegs, weil ich alle Produkte wieder zusammenbestellt habe, clevererweise, und dann natürlich immer das Langsamste entscheidet, wann es dann tatsächlich auch ausgeliefert wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ein Display, ich glaube, was haben wir gerade, 270, 280 Euro, günstigstes auf Card Market, Englisch. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür wirklich ans Aufreißen würde.
Ja, das ist ja generell die Frage, sag ich mal. Seit wann sind wir da? Ewige Rivalen, glaube ich, hat sich dieser Preis so manifestiert. Vorher waren wir bei 200, oder?
Ja, Searching Sparks, denke ich, war so das erste wieder, wo es dann teurer wurde.
Ja, so mit 200, ne? Und 210 ging das dann so, wo wir auch sagten, ja, okay, das ist ja nur ein Hype. Also das Set wird günstig, ja. Jetzt sitzen wir hier, jetzt sind die Dinger schon auf, sagen wir, rund 300 Euro zu Release, wo du das dann vielleicht irgendwo kaufen kannst. Ja, bei 300 Euro aufreißen sind wir halt in anderen Regionen als damals, aber du merkst natürlich, wenn die Leute bereit sind, für 300 Euro aufzureißen, sind sie ja auch eher bereit, Karten, die wir als sehr, also überteuert empfinden, zu einem teureren Preis zu kaufen.
Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also ich finde es ein bisschen problematischer geworden. Früher hast du trotzdem ein Display gekauft, 40, 150 Euro, sage ich jetzt mal. Und selbst wenn du UVP der Displays nimmst, das müsste ja auch irgendwo bei 180 oder sowas sein. Das ist ja nie der Preis gewesen, den wir am Ende auch bezahlt haben. Der war ja immer deutlich günstiger. Aber wir haben uns ja daran gewöhnt, so wenig zu zahlen. Ja, und da war es natürlich auch für mich immer relativ easy, was aufzumachen, weil das war ein Preis, wo ich mir gedacht habe, ja. Komischerweise, jetzt geht's mir damit ein bisschen anders, und also ich hätte schon gern wieder so ein Display mal wieder aufgemacht, weil wozu ich übergegangen bin, ich mache Dreierblister auf, ich mache Trainerboxen auf, ich mache viel Deutsch auf, weil das sind natürlich die Produkte, die von Amazon wiederkommen, ne, über Einladungen und Co. Da kann man aufmachen, aber ich finde mittlerweile ein englisches Display, ich weiß nicht, wann ich das letzte aufgemacht habe, ist eine Ecke her.
Ja, also das ist bei mir aber auch sehr lange her, englisches Display geöffnet zu haben. Also ich bin ja bekanntermaßen auf Japanisch umgestiegen, und das ja schon vor längerer Zeit. Also ich bin schon umgestiegen bei Vista Universe, also bei Ground Zenith bin ich schon umgestiegen, weil ich da ja schon nicht mehr eingesehen habe, die Preise im Englischen zu zahlen. Dann gab es ja die Base nochmal, dann haben die haben noch 100 gekostet, 120 hast du die noch gekriegt. So, und ja, dann war es ja so, wo ich sagte, Mensch, jetzt die japanischen nehme ich halt immer so mit. Und dann kamen solche Sachen wie Ruler of the Black Flame. Und die haben damals 75 gekostet. Und da war ich da auch wieder raus. Und da habe ich mir das Aufreißen auch echt abgewöhnt, muss ich ehrlichweise sagen. Ich habe dann viel eher mal so ein älteres Set aufgerissen. Und seitdem es, sag ich mal, das Chinesische gibt, ist das eigentlich das, was ich dann mit der Tochter zusammen öffne. Also mit Koreanisch bin ich nie so warm geworden, aber Chinesisch funktioniert sehr gut.
Finde ich, ist auch ein Riesenunterschied. Koreanisch war für mich auch mal so einmal bei Wish bestellt, Pokémon bei Wish bestellt gefühlt. Chinesisch ist schon deutlich anders, und gerade die Gem-Packs sind natürlich auch interessant. Nicht zu teuer, auch jetzt finde ich immer noch sehr, sehr ansprechend vom Preis her zum Aufmachen. Weil es ja auch oft in den Kommentaren, wenn man so gefragt wird, was könnte man denn aktuell gerade aufmachen, was lohnt sich denn vielleicht auch mal aufzumachen? Weil vieles, haben wir gerade gesagt, lohnt sich auch wirklich vom Wert her gar nicht aufzumachen, also dass du einen gewissen Gegenwert siehst. Aber die Gempacks, würde ich sagen, klar, die kann man wirklich gut aufmachen, und man hat auch die Chance, echt gute Karten zu ziehen.
Also die echt guten Karten muss ich halt dran gewöhnen, dass sie chinesisch sind quasi. Und das Zweite ist, wenn du sagst, ihr willst sie sowieso nur sammeln, dann würde ich davon ausgehen, dass trotz der Hype-Phase momentan du trotzdem ein sehr gutes Investment machst, im Sinne von, die werden wahrscheinlich nicht so radikal im Preis steigen, es sei denn, die Exklusivität geht abhanden. Dann hast du natürlich bei den chinesischen Karten ein massives Problem, und dann ist so ein Champ-Pack natürlich gar nichts mehr wert am Ende des Tages, denke ich.
Ja, und wir erleben es ja gerade auch, wie schnell es geht. Japanische Mauzi Art Rare. Ich hatte ja noch ein Video dazu auf meinem Kanal gemacht. Das sind die JP-Exclusive-Karten, und zack, kriegen wir sie schon im Englischen.
Genau, was ich schade finde. Habt ihr vielleicht in der Ankündigung gesehen, dass das Mauzi, das auf dem Baum sitzt und nach hinten wegguckt? Und wir hatten uns in diesem Podcast auch schon drüber unterhalten. Ich hatte gesagt, ich habe hier eine PSA 9 Mauzi, sag mal, wie siehst du das? Soll ich das jetzt mitnehmen? Eigentlich 100 Euro, so japanische Karte. Ja, und du dann, ja, ist ja exklusiv. Und dann habe ich dir einen Screenshot geschickt und habe dir die PSA 9 Mauzi für 200 Euro gezeigt und schrieb dir, guck mal, gutes Investment hat sich schon verdoppelt, gut, dass ich zugeschlagen habe. Oder umgekehrt als Sammler, ey, Gott sei Dank habe ich die für 100 gekriegt. Ja, und jetzt sind wir hier und dann schreibst du mir und guck mal, die Exklusivität wurde aufgehoben. Der japanische Preis ist noch nicht gefallen. Also der ist gestern, ich war gestern auf eBay, ist gestern noch für 220 ist eine PSA 9 noch weggegangen. Entweder hat es jemand nicht gemerkt, aber
ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Meinst du, weil es die Leute nicht mitbekommen haben oder ist es trotzdem so? Aber zwangsläufig würde ich sagen, erstmal geht der Preis nach unten.
Er muss, weil die Exklusivität ja einfach weg ist. Das sagte ich ja gerade bei den chinesischen Produkten. Man sieht das extrem, wo ich bei den chinesischen Produkten andersrum aber einen riesen Schnapper gemacht habe, war ja konsequent Sonne und Mond und alles, was mir aus Schwert und Schild verwehrt geblieben ist, wegen des hohen Preises, wo ich gesagt habe, ey, das mache ich einfach nicht, ist mir einfach zu blöd. Also meine Preissensibilität ist definitiv, ist mir jetzt mal aufgefallen, bei 300 Euro RAW definitiv. Also da ist Schluss. Also ich kaufe, glaube ich, keine Karte RAW 300 Euro, da sage ich so, nee, komm, das ist einfach Quatsch. So ist mein persönliches Grenze, die sich so eingeschlichen hat, meine eigene Beobachtung sozusagen. Und dann musst du natürlich schon sagen, das ist, wenn du sowas gehst, muss es schon eine exklusivere Karte sein, dann gibst du sie auch noch RAW, dann kannst du bei den High Class auch davon ausgehen, die wird schon mal jemand anders in der Hand gehabt haben und sich gegen das Grading entschieden haben. Musst du ja mal eigentlich von ausgehen. Und das ist
ja immer die Annahme. Das, genau. Ja, das finde ich aber schwierig. Ich glaube, nicht jeder schaut da so sensibel drauf, wie wir es jetzt vielleicht annehmen.
Über 300 Euro RAW.
Glaube ich nicht. Ah,
da glaube ich, da war ein Händler dazwischen. Also ich glaube, dass wenn du da an dem Preis, also ich glaube nicht, dass jede 100 und 200 Euro Karte, da würde ich dir zustimmen. Deswegen würde ich halt sagen, gerade bei den chinesischen Karten gerade, gibt es viele, die reißen das jetzt auf, sehen das und sagen, ey, ich habe das Display für 30 oder 40 oder 50 gekauft. Ich habe jetzt die nach Tara gezogen oder das Pikachu, das Flugkapitän Pikachu. Und dann auf einmal, ey, das gebe ich jetzt raus und das geben die im perfekten Zustand quasi weg. Aber so, ich sag mal so 300 Karten aufwärts, RAW. Du meinst doch nicht, dass eine Giratina, bleiben wir dabei, ne? Die aus Lost Origin. Dass die nicht durch paar Hände gegangen ist, bevor sie da im RAW-Zustand auf Card Market, oder meinst du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da noch immer Lost Origin geöffnet wird und dass die Karten dann da auf einmal gelistet werden?
Jetzt sprichst du natürlich als PSA-Sammler, der zu so einem Tausch-Event seinen PSA-Koffer mitnimmt. Aber es gibt ja extrem viele RAW-Sammler, die wirklich Binder-Collector sind. Und wenn die mal eine Karte abgeben, denen ist doch egal, ob das eine 9 oder eine 10 ist. Vielleicht ist es dann auf Cardmarket nicht der günstigste Preis, da bin ich dabei. Aber ich glaube trotzdem, dass es mehr ist, als wir gerade annehmen, die da wirklich auch 10er-Contender zumindest sind.
Gut, fairer Punkt. Also von den Profi-Sammlern, Grüße gehen raus, zum Beispiel da auch an Tommy, der war auch da. Der war ja bei mir im Video mit seinem 15.000 Euro Binder, wo er alles aus Schwert und Schild und Kamisen und Purpur einmal drin hat quasi. Und der ist ja komplett Binder-Mensch, also der hat gar keine PSA-Slabs. Insofern würde ich dir da an dem Punkt recht geben. Das bedeutet, wenn du natürlich an so jemanden kommst, der hat eine hohe Chance, dass er dann dir eine 10er rausgibt zu einem RAW-Preis unter Card Market, wo jemand anders bei Card Market das reingestellt hat, weil er sich sagt, ey, die gebe ich lieber RAW. Was hältst du denn eigentlich von der Technik, dass du Folgendes machst, kaufst PSA 8, ne? Und crackst die, lässt sie liegen und verkaufst sie dann wieder als RAW.
Ja, selbst in der 7 geht das ganz gut. Weil 7 ist ja bei PSA auch noch Near Mint. Gut, kommt natürlich immer ein bisschen auf den Zustand der Karte an. Habe ich auch schon gemacht. Gerade bei japanischen ist das extrem, extrem gut, weil die natürlich perspektivisch eher 9er, eher 10er werden als andere.
Ja, ich meinte jetzt nicht nochmal reinschicken. Ich meinte dann als RAW verkaufen.
Nein, weiß ich schon. Okay. Ja. Aber dann bei Card Market einfach als Near Mint listen, sofern sie auch Near Mint ist.
Ja, klar. Also. Ja gut, das wäre sie dann ja in dem Moment. Also ganz spannend finde ich, dass ja PSA 8 und PSA 7er viel zu krass am Ende des Tages, sag ich mal, so gehatet werden und die Preise dafür ja abartig sind. Die PS8 wird ja förmlich abgestraft.
Ja, also ich habe viele Achter hier. Ich nutze das wirklich gerne, weil für mich trotzdem eine PS8 und selbst eine PS7 ist für mich immer noch ein super Zustand.
Also. Ja, das vergessen die Leute immer, ne? Dass du ja noch immer keine gespielte Karte oder so hast. Es gibt ja, glaube ich, dann, die 6 wäre dann schon lightly played, oder? Das wäre die.
Ja, ist excellent, ja, genau.
Excellent, lightly played und so. Das ist dann halt schon so, aber auch die Kartenzustände als solches musst du dir ja auch mal überlegen, möchtest du diese eigentlich sammeln? Ich hatte früher mal, als wir das Pokémon Investing Talk mehr stärker hatten, habe ich immer das Beispiel gebracht mit den japanischen Karten. Ich war da ja schon immer ein Verfechter von. Und sage ich, oder deutsche, wenn du deutsche Karten sammelst, dann sammel doch deutsche Karten. Es muss doch nicht mehr Englisch sein, weil du da ja die höchsten Gewinne vermeintlich hast am Ende des Tages. Und wer kommt zu dir nach Hause, guckt in dein Bein da und sagt, oh, das ist ja alles nur japanisch. Und wo ich so denke, ja, wenn es dir doch gefällt. Also bei der Tauschbörse ist überwiegend Deutsch, also mit Abstand. Es gibt auch Leute, die sammeln dann auch nur Deutsch. Aber dass du dich dann mit deinen japanischen Karten irgendwie, sag ich mal, in der zweiten Klasse Bahn fühlst und sitzt nicht in der ersten Klasse, das würde ich jetzt nicht fühlen. Und das versuche ich gerade die Brücke zu bauen zu der PSA 7 und PSA 8, wenn ich da mit meinem Koffer stehe. Ich habe aber tatsächlich fast nur 9er und 10er. Es sei denn, ich habe mal eine selbst gegradet und die ist mit PSA 8 gekommen. Das ist aber bei mir wieder jetzt japanische. Dadurch habe ich ja kaum PSA-8en, das passiert ja nicht.
Ich sehe noch ein bisschen an deinem Vergleich. Japanische Karten sind keine deutsche Bahn, zweite Klasse Karten.
Nee, sind es nicht. Aber guck mal in die Kommentare oft von den Videos. Das ist gefühlt so. Also ich habe ja ein Video über chinesische Karten gemacht, ne? Oh, da konnte ich die Leute nicht so überzeugen. Sag ich mal, das Einzige, was noch mehr emotionalisiert hat, war, welche Karten mir persönlich nicht gefallen. Habe ich auch noch Tiefenanalysen gekriegt, warum mir eine Karte nicht gefällt. War ja auch total gut. Hat mir Spaß gemacht.
Woher willst du das doch wissen, was dir gefällt?
Habe ich dann auch gelernt. Aber da siehst du auch, wie emotional dieses Hobby ist und wie krass die Leute ihr eigenes Gefühl und ihre eigene Sicht auf andere quasi projizieren. Ne? Und wie emotional es dabei zugeht. Und das finde ich also einmal auf der einen Seite das Besondere an dem Hobby. Auf der anderen Seite möchte ich die Leute eigentlich ermutigen, wenn du doch gar nicht so viel Kohle in dieses Hobby stecken willst, nimm doch die zweite Klasse, weil du kommst ja auch von A nach B. Es ist ja nicht so, als könntest du nicht Teilhabe haben. Das ist dann vielleicht nicht so schön, dir bringt jemand nicht den Kaffee. Beim Einsteigen nicken dir nicht alle zu, ey, du bist auch in der ersten Klasse. Ja, ich bin auch in der ersten Klasse. Danke, wir verstehen uns. Mensch, super, so, keine weniger Kinder, so, also alles super, alles großartig. Vielleicht sollte man sich doch eher überlegen, bevor man so jemand ist, der Kinder ausschließt, zu sagen, das ist ja vielleicht eher das Hobby und wir machen das alle ein bisschen gemeinschaftlich und tun das. Insofern möchte ich da eigentlich bei dem Vergleich bleiben, es ist nicht schlechter in der zweiten Klasse zu fahren und ich gönne es auch jedem, der sich finanziell leisten kann, in der ersten Klasse zu fahren. Aber ich glaube, der Vergleich ist nicht schlecht, weil das auch so exorbitant mehr kostet, die erste Klasse, für die Leistung, die du kriegst. Also steht ja nicht in Relation. Oder Businessfliegen steht ja nicht in Relation zu, ja okay, wenn du jetzt natürlich 14 Stunden dann nach Südkorea fliegst oder so, Grüße gehen raus an Chuan, aber na, sonst verstehst du, was ich meine, aber ich glaube, da soll man sich nicht so stressen. Also das ist einfach Quatsch.
Man darf halt nicht vergessen, früher war halt die zweite Klasse die erste Klasse. Also jetzt wird es philosophisch und sehr verwirrend. Also wenn jetzt jemand mittendrin mal einsteigt, glaube ich, dann weiß er gar nicht, wo wir unterwegs sind. Aber japanische Karten waren, es gab eine Phase, war noch gar nicht so lange her, wo japanische Karten auch mehr wert waren als englische. Gerade wenn ich wirklich an die Trainerkarten denke, das war immer ein sehr prägnantes Beispiel. Und ich weiß auch nicht, ich sage ja immer, es kommt alles wieder. Das gebetsmühlenartig predige ich das ja hier. Und ich weiß auch nicht, jetzt wenn die Verfügbarkeit der englischen Produkte weiter so geht, wie sie gerade ist, ob nicht viele dann trotzdem wieder umschwenken. Also ich erlebe mich selber jetzt auch so, wo ich sage Inferno X, ja warum hol ich mir nicht ein Display zum Rippen? Weil das ist für mich noch okay, ja gut, da sind wir gerade auch bei 100 Euro, das ist auch noch teuer, das geht mit Sicherheit auch ein Stück nach unten. Aber es ist realistischer, da eins zu bekommen, als dann wirklich für knapp 300 Euro irgendwie dann Phantasmal Flames irgendwie mit zu öffnen. Gerade bei dem Hype, der gerade ist. Also ich glaube, Japanisch kommt wieder mehr und ein anderes Beispiel, was wir auch schon immer hatten, waren die ganzen Art Rares. wenn dir doch das Artwork gefällt, hol dir die japanische, die kosten 2-3 Euro im Schnitt. Ne? Es gibt natürlich Ausnahmen, aber da kannst du dir so eine coole Sammlung zusammenstellen. Finde ich mega gut.
Ja, ich mache ja immer wieder diese eBay-Analysen da, gucke da sonntags immer sehr akribisch rein und gucke mir das an. Und da würde ich halt so sagen, die Verteilung der Modern-Karten, siehst du, dass halt immer auch schon sehr viel Japanisch in Deutschland verkauft wird. Also es ist nicht so, als gehen die alle nur immer ins Ausland. Ich gucke ja immer nur nach Deutschland von Deutschland quasi, um den besten Preispunkt in irgendeiner Form zu kriegen. Dann siehst du, okay, das nächste ist, das meiste ist Deutsch in irgendeiner Form. Und danach kommt dann Englisch und danach kommt dann Japanisch und jetzt kommt Chinesisch massivst rein. Also du siehst halt die neuen PSA-Slabs, weil sie eingeschickt wurden, Chinesisch werden jetzt viel zum Verkauf quasi angeboten. Und da merkst du wirklich, da kommt Sichtbarkeit auf eBay. Also das dürfen die Leute auch nicht unterschätzen, dass je öfter wir die Karten zum Verkauf sehen und auch die Preise sehen, umso mehr werden wir diese Karten auch akzeptieren. Also wir werden dann sagen, oh, das ist ja mal eine Alternative. Und wenn ich dann diese horrenden Preise sehe oder ich lasse mich davon ja auch ein bisschen, sag ich mal, manipulieren, dass wenn ich jetzt ein englisches Display für 82 Euro kaufe, reiß es auf, hab die Chase-Karte. Ja, die liegen jetzt bei 300, 400 Euro. Dann kann ich sagen, okay, war ja geil. Nur die werden den Preis nicht halten. Also ich habe noch nicht nachgeguckt, aber das Victini beispielsweise, das rote, wie weißt du es zufällig, ob es schon den Weg nach unten geht oder hält sich das noch immer? Also das ist auch, das meine ich halt damit. Das wäre, also bald kann man sich schon überlegen, ob man nicht schwarze Blitze, weiße Flammen nicht mal aufmacht. Also sich holt quasi im Sinne von nicht aufmacht, sondern sich die Karten holt. Müsste langsam mal losgehen,
ja,
also, oder?
Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh.
Was hast du denn? Wie hast du denn Preise? Oder im Japanischen oder so.
Also die Victini gibt es ja zweimal, also finde ich auch. Würdest du da beide sammeln, wenn du die haben willst? Würdest du dir beide holen?
Ja, kommt drauf an, wie wichtig mir diese Karte jetzt ist. Wir hatten neulich das Gespräch über das Ditto in Pokémon Go in den drei Varianten. Da würde ich schon sagen, ja. Aber da weiß ich's nicht. Also es ist ab und zu ein bisschen verwirrend, was da so passiert. Aber ich bin noch nicht in dem Set genug drin, Hennas. Du weißt, ein halbes Jahr, dann gucke ich es mir an. Ich bin da noch nicht genug drin. Bist, oder? Ja, deswegen.
Jetzt schon. Also Victini Englisch ist gerade bei 350, 360 Euro. Ja, wobei, da weiß ich gar nicht, ob es groß runtergehen wird. Wir sind jetzt 3 Monate in dem Set drin.
Ja.
Also nach deiner Rechnung wäre wahrscheinlich so Januar, Februar. Ich glaube auch Richtung Frühjahr wäre der Punkt, wo ich mir zum Beispiel jetzt mal das Set genauer angucken würde und auch sagen würde, ja, jetzt fange ich mal an, mir einige Karten zu holen.
Ja, Frühjahr ist, glaube ich, so das Typische, wo man dann eigentlich mal nachgucken kann. Also jetzt werden auch so die Zeit, zum Beispiel Japanisch, Terrestrial Festival, da sind die ganz schön in die Knie gegangen. Und gerade die zweite Reihenkarte, so das Flinara und solche Sachen, glaube ich, da bist du momentan sehr gut aufgehoben, wenn du die Karten Japanisch sammeln willst, willst du jetzt einmal mitnehmen. Das Sunbryon ist immer, wie soll ich sagen, gefährlich oder halt total geil, also je nachdem. Da solltest du dir aber dreimal überlegen, ob dir die Karte gefällt. Wenn du sie hammer feierst und hammer geil findest, dann würde ich sagen, hol sie dir. Wenn du sagst, ich mache das eigentlich nur, um das nicht zu verpassen, weiß ich nicht anders, wie du es siehst. Ich bin da noch nicht drin, aber das wäre jetzt eine gute Zeit, um langsam da mal zuzuschlagen oder vielleicht noch sogar noch ein bisschen zu warten, weil Japanisch, glaube ich, wird momentan auch noch viel geöffnet.
Sunbryon habe ich nicht gewartet. Die habe ich mir vor kurzem beide geholt, sowohl Japanisch als auch Englisch.
Aus welchem Grund?
Englisch in der PSA 8. Mhm. FOMO. Also ich wollte es tatsächlich nicht verpassen. Also ich habe, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich zu viel bezahlt. Also ich habe einen ganz guten Zeitpunkt auch erwischt gehabt, muss man auch sagen. Aber ich habe da tatsächlich Respekt davor, dass da irgendwann der Hype losgeht und die Karte dann nach oben schnellt. Muss nicht passieren bei der Karte. Aber wir haben es bei Schwert und Schild oft genug gesehen, dass es dann doch irgendwann mal passiert. Und es ist eine Karte, die wird mir zu sehr besprochen, als dass nicht irgendwas mal kommen könnte. Also da habe ich sie lieber. Dann sage ich, am Ende habe ich vielleicht, keine Ahnung, 100 Euro zu viel bezahlt. Ist okay. Aber falls die Karte nach oben geht, bin ich mit dabei. Und ansonsten ist es ja trotzdem eine Karte, die in meiner Sammlung bleibt. Dann da kommt ja wieder mein Sammlerherz raus, wo ich dann halt sage, die Karte brauche ich, die Karte will ich und dann habe ich sie auch.
Ja, Ja.
Aber was vernünftig ist, weiß ich nicht, ne? Also da hätte ja, man gut. wahrscheinlich noch ein bisschen warten können und noch mal ein bisschen analysieren, aber.
Aber
es gibt
wir
immer
sind
so einen Punkt, da ist auch, da, irgendwann muss auch mal Intuition sein. Da muss man mal sagen, so jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dann gehe ich auch mal rein.
Wir sind ja nun auch kein Finanzpodcast. Es ist ja jetzt nicht so, nach dem Motto, wir versuchen hier ja nicht maximal viel Geld aus dem Hobby zu holen, sondern unser Ziel ist ja eher, du sollst deine Sammlung haben und keinen Verlust erfahren. Und wenn du es gut machst, soll sich das Hobby auf null Minimum refinanzieren. Das ist ja so, glaube ich, so ein bisschen unsere Aussage hier. Deswegen willst du natürlich nicht so frustriert sein und möchtest eine Karte völlig overpriced kaufen. Also das kann ich gut nachvollziehen. Also am Ende des Tages, wir hatten hier eine Frage, kann ich auch an dich weitergeben. Da hat jemand das neue goldene Lurak gezogen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Und das möchte er jetzt gerne tauschen gegen das Bubble Mew. Ob das clever wäre oder nicht, er ist gerade kurz im Hobby. So. Weißt du, da kann ich nur die Antwort geben, so blöd sie klingt, mach doch das, was dir gefällt. Also, du hast ja schon mal einen extrem hohen Wert am Ende des Tages. Ich kann nicht mehr sagen, weil mich interessiert es ja nicht mal.
Ich überlege gerade, weil ist natürlich auch die Frage, was willst du damit machen? Ansonsten würde ich sagen, Chase-Karte aus dem neuen Set
abgeben. Verkaufen.
Geld mitnehmen. Genau. Gar nicht
und
tauschen, einfach Geld mitnehmen.
Und davon halt sich dann andere Dinge in irgendeiner Form gönnen, die man vielleicht gesagt hat, die hätte ich mir vorher nicht leisten können. Oder vielleicht mal wieder ein neues Display kaufen. Kann man dann ja auch für so viel Geld, wenn einem das Opening extrem viel Spaß macht.
Ja, zum Beispiel bei Chase-Karten, wo ich das Artwork nicht sonderlich feiere, wo ich aber weiß, das ist eine Karte, die will ich später trotzdem in meiner Sammlung haben, weil ich zum Beispiel alle Special Art Rares irgendwie sammle aus Karmesin und Purpur. Die Karte, wenn ich sie direkt ziehe, verkaufe ich. Die hole ich mir später günstiger wieder. Weil da brauche ich diese Story dazu nicht, dass ich die selbst gezogen habe. Das gibt mir in dem Moment nichts. Bei Karten, die mir auch persönlich gefallen, wo mir das Artwork gefällt, da behalte ich sie natürlich auch langfristig. Auch wenn es vernünftiger wäre, aus finanzieller Sicht, die erstmal zu verkaufen und sich dann wieder zu holen. Ja, aber ansonsten ist das auch immer eine ganz gute Taktik. Und so würde ich es beim Glurak jetzt auch machen. Wenn ich das gezogen hätte, ab dafür, weg damit.
Ja, das siehst du ja auch am Anfang immer, wenn die Dinger gezogen werden und sie hochpreisig da sind, geben es ja viele Leute weg, was dann ja zum Verfall der Karte dann quasi auch beiträgt. Und dann kommt ja immer dieses Bounce Back. Also wir haben es ja ganz selten gesehen, dass die Karte zu günstig eingestiegen ist. Und du sagst, ja, irgendwann muss man ja auch zuschlagen. Okay, aber vielleicht nicht direkt am Anfang. Also das ist in seltensten Fällen eine gute Idee.
Richtig.
Aber auf der anderen Seite ist es auch so, Wenn du das verpasst, den Punkt, das tut auch weh. Also ich habe ja das Giratina verpasst. Also das habe ich Lost Edition, deswegen rede ich ja so viel über diese Karte, weil ich sie am Ende des Tages verpasst habe. So, und verpasst heißt für mich, ich kann das Ganze sehr gut akzeptieren, weil ich gesagt habe, ey, 300€ Raw, das ist so das absolute Maximum, mehr habe ich keinen Bock, weil dann würde ich schon wieder, also ich kann ja sagen auch warum, weil dann würde ich schon wieder in die Stamp-Karten gehen, die japanischen Stamp-Karten, oder dann würde ich schon wieder, sag ich mal, in die Ponchos oder so gehen, dann würde ich halt richtige Sprünge machen, weißt du, also dann würde ich auch sagen, jetzt sowas richtig Geiles, bevor ich dann wieder so eine, sag ich mal, Altart habe, die ja tausendmal gedruckt ist und die jeder zweite ja im Koffer hat, der es nicht verpasst hat. Also da habe ich auch keinen Bock zu Overpayen oder ein gefühltes Overpayen, habe ich keine Lust zu. Und deswegen habe ich es mir, wie gesagt, auf Chinesisch geholt, was den chinesischen Markt natürlich jetzt auch stark macht, dass du einfach sagst, du holst dir die Alternative. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend, sehr individuell. Und ich kann halt nur immer sagen, du musst ab und zu halt auch zuschlagen, weil sonst also verpasst du alles. Also ich glaube, wenn du dieses Overthinking machst, zu sehr zu überlegst und analysierst und was kann da passieren, du weißt nicht, was morgen passiert. Du musst dann halt auch irgendwann mal kaufen. Das gilt auch übrigens für Sealed-Produkte. Ewigere Wahlen wäre noch ein gutes Ding gewesen, als du für 200€ gekriegt hast.
Hättest ich habe selbst für 250 noch mal ein paar nachgekauft.
Auch ein gutes Ding so. Und ob die jemals wieder in den Keller geht, ist ja einfach nur damit, gibt nur zwei Dinge. Entweder werfen die da die Maschinen massiv an und sagen, alles klar, wir cashen aus. Ich habe aber eher das Gefühl, auch zu dem Thema nochmal, dass sie eher sagen, ey, es läuft so gut, das behalten wir bei. Also im Sinne von, nicht wir printen die alten Sets nach, sondern wir versuchen, die neuen immer besser zu machen und die neuen immer mehr Verfügbarkeit. Also es kann sein, dass wir jetzt in einer Ära waren, wo in Karmesin und Purpur, gerade mit dem Anfang, der so schleppend war, wo die Sachen rumlagen, dass sie jetzt sagen, für die neue Ära, neue Sachen etc., Produktion, jetzt geben wir dann mehr Gas und hauen die Verfügbarkeit hoch. Und ich glaube, das merkst du so im gesamten Markt jetzt momentan auch. Nur die Nachfrage ist so hoch, dass die Karten trotzdem so massiv im Wert steigen, obwohl sie mehr als genug da sind. Also die Illustration Rare von Shinji Kanda mit dem Kappador, ich habe das heute gesehen, wie oft es sie ja auf verschiedenen Sprachen in der 10 gegradet gibt. Das ist ja abartig, 42.000 Mal. Das sind halt astronomische Zahlen für Pokémon-Sammler. Und also insofern, jeder könnte die Karte eigentlich haben. Die Nachfrage muss so extrem hoch sein, dass alles vorbei ist. Weil sie sind da, die Karten. Weil alle Leute, die immer sagen, ja, nee, das liegt ja alles im Keller und alle machen das und so weiter. Nee, es reißen mehr als genug auf, weil sonst hätten wir nicht so viele Karten im Markt. Wir haben so viele Karten im Markt, Vergleich zu Schwert und Schild, unfassbar. Unfassbar.
Ja, und da geht es wahrscheinlich auch zum einen um die Privaten, die aufreißen, aber du hast natürlich wirklich die ganzen Whatnot, Twitch, sonstige Geschichten, ne? Also Rip and Chip gibt es ja en masse und da wird ja, wenn du mal, wir haben es ja, sagen sie ja auch öfter wieder, sagt, wenn du eine halbe Stunde einfach mit reinguckst, was da aufgemacht wird, was da weggeht, unfassbar. Also da sind viele Karten im Umlauf und deswegen landen auch viele bei PSA. Ganz klar.
Ja, und ihr dürft halt auch nicht vergessen, bei diesen Sealed-Produkten, das einzelne Booster kann ja auch nochmal einen Wert haben. Also das heißt, du machst jetzt als so ein Streamer oder als so ein Whatnot-Mensch, machst du halt jetzt ein Opening und verkaufst dann die einzelnen Booster zu einem sehr hohen Preis, was so ein Community-Event dann ist. Das heißt, wenn du dich mal fragst, wer macht denn dann diese Dinger, wer kauft die denn? Ja, damit geht halt mal für 2.000 Euro so ein Display weg und dann wird es dann einzeln aufgeteilt, die Booster werden teuer verkauft und dann wird das gemeinschaftlich gemacht, was dann den Preis wieder rechtfertigt, der Streamer und der Whatnot-Mensch, vielleicht auch als Werbung und so weiter, hat dann sein Geschäft und seinen Schnitt gemacht. Und dann verteilen sich die Karten wieder in den Markt. Dadurch ist die Sealed-Ware wieder rarer geworden. Aber das passiert halt bei den modernen Sets gerade en masse, weil viele Leute sich für 280 kein Display kaufen können und sagen dann, ja, damit ich ein bisschen dabei bin, gehe ich dann mal für überteuerte Preise mit den Boostern rein. Oh, Alter, das ist halt so, wo ich sage, Leute, dann, also ich persönlich mache das bitte nicht, aber hey, wenn ihr Spaß dran habt und wenn ihr sehr viel Geld dafür habt, dann tut es, ne? Ich will es auch niemandem verbieten, aber es ist überhaupt nicht mein Weg des Sammelns, überhaupt nicht mein Weg des Collectens. Habe ich überhaupt keine Freude dran.
Ja, meiner ja auch nicht, außer man hat jetzt wirklich mal eine gewachsene Community, wo man dann mal mitmachen kann und sagt, hey, ich habe wirklich Spaß an dem Event, ne? Da auch dann dabei zu sein, weil das meine Community ist, ne? Also wäre jetzt bei uns beiden weniger der Fall, ganz klar. Aber insgesamt ist das, also das geht mir zum Beispiel schon wieder auch an meinem Weg vorbei. Ich will das Display aufmachen, weil ich das Gefühl habe, da habe ich einigermaßen verlässliche Pullraten. Ja, es ist ja auch nicht zu 100% so, aber ich kann mir schon relativ sicher sein, dass ich eine gewisse Quote an EX-Karten, an Full-Art-Karten, whatever, dann auch ziehen kann. Da sind meine random Dreier-Blister oder Sleeved-Booster oder ETBs, da habe ich irgendwie schlechtere Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß nicht, ob das subjektiv ist oder ob das tatsächlich so ist, aber das ist ja der Grund, warum ich auch wieder ein Display aufmachen will.
Habe ich komplett andere subjektive Erfahrungen gemacht, ja, kann ich dir spannend. Auch ein Beispiel nennen. Das, wo meine besten Karten, die ich je gezogen habe, waren in Chilling Rain. Und ich habe in Chilling Rain tatsächlich en masse ETBs damals gekauft, weil ich ja tatsächlich, erstens habe ich gedacht, ich werde so ein ETB-Sammler. Das war mal so eine Gedanke, wo ich dachte, du willst aus jeder, aus jedem Set möchtest du die ETB haben. Das war mal so eine Idee. Da habe ich gemerkt, boah, ich habe gar keinen Platz dafür hier in Hamburg. Ich habe halt kein Haus. Und da wusste ich gar nicht, wohin mit den Dingern. Und dann bin ich das losgeworden, habe aber gemerkt, oh, du hast ja so viele Shilling Rains gekauft. Die haben ja immer nur 34,95 gekostet. Und die gab es ja in zwei Ausführungen. Und dann haben meine Tochter und ich massivs geöffnet. Weil es auch geiler ist, als so ein 36er Boosterbox zu öffnen. Das ist ein bisschen dosierter mit Kindern. Und dann haben wir die geöffnet. Alter, also bam, 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 während ich mit der Boosterbox völlig baden gegangen bin. Auch schaurige Herrschaft Deutsch, Bruch, sagt man. Den Ausdruck, glaube ich, ja. Gab es damals noch gar nicht.
Ja, vielleicht muss ich mich da neu polen. Also es kann ja auch durchaus sein.
Nein, die Mathematik spricht ja für dich. Also es ist ja
logischerweise. Weiß ich ja nicht. Also es gibt ja keine bestätigten Pull-Rates, wenn du so willst.
Ja, ich glaube, das, was die da so Danny und so, was die dann so aufreißen und was die da so machen, glaube ich, kannst du schon als.
Vielleicht ist es aber auf Gesetz der großen Zahlen, um das nochmal zu sagen. Vielleicht hast du das mit den Trainerboxen ganz genauso. Je mehr du öffnest, umso mehr bist du natürlich auch in der Pull-Rate dran. Ich glaube ja trotzdem.
Ja, okay.
Es wird ja trotzdem nach einem Verteilungsschlüssel irgendwo gehen, ne?
Dein Gehirn kann dir natürlich jetzt auch dann nochmal einen bösen Streich spielen. Also im Sinne von, dass du ja, sag ich mal, dass ich höher bewerte, wie viele ich vielleicht aufgemacht habe. Vielleicht habe ich ja nachher 10 von diesen Boxen aufgemacht, was dann ja auch 350 Euro wären. Auch wenn ich jetzt sage 35 die einzelne. Wenn ich 10 Stück davon geöffnet habe, dann eine gute Pull-Rate habe, dass das wiederum eine 100 Euro Booster-Box von damals outperformt, ist sogar hochwahrscheinlich. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Oder auch nicht.
Ja, genau. Also das Thema ist, ich hatte damals, als ich angefangen habe, ein bisschen Sorge, dass es zu unvernünftig ist. Und ich habe das ja mit dem Aufhören, mit dem Rauchen gerechtfertigt, mein Geld da reinzustecken. Jetzt muss ich aber sagen, mittlerweile habe ich das Geld ja Gott sei Dank wieder komplett drin, was ich da aufgerissen habe. Aber das halt durch kluge, was heißt mal klug, ne? Das kann ich auch nicht leiden. Wenn ja, klug würde immer ja bedeuten, ich sage das jetzt selber, ich habe es ja gewusst. Kann ich überhaupt nicht leiden. So, ihr ganzen Idioten, die immer draußen immer alles wissen, so, wo ich immer so denke, ja, wenn ihr es doch alles wisst, also dann könnt ihr ja mit eurem Porsche um die Ecke fahren und müsst nicht im Internet kommentieren. Ja, spannend, lebt doch euer Leben. Braucht ihr doch nicht, uns da zu belehren. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass ich sage, ich habe das halt refinanziert, einfach dadurch, dass ich dann auch Dinge einfach gekauft habe, die mir gefallen haben, zu dem Zeitpunkt und einfach nicht weiter geöffnet habe. Also ich glaube, du darfst zwei Dinge nicht tun. FOMO kaufen, egal was es kostet, auch wenn es dir nicht gefällt. Das ist, glaube ich, ganz dumm. Und das Zweite, was du nicht machen darfst, ist halt aufreißen in der Hoffnung, dass du das ziehst, was dir gefällt. Dann bist du im Endlos-Loop.
Ja, und so versuchen wir auch immer alle irgendwie mitzunehmen auf den Weg, den wir gehen, wo wir auch sagen, wir kaufen uns ja auch die Sachen, die uns gefallen. Und nicht, weil die jemand anders gekauft hat oder weil das gerade irgendwie irgendjemand anders gesagt hat, wir sollen das tun. Ja, sondern das ist am Ende wichtig und das ist auch, das muss einem trotzdem immer bewusst sein, ne? Dieses Ding kann morgen auf nichts wert gehen. Ja, wir sagen, das ist sehr unwahrscheinlich. Wir sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, ne? Aber es ist trotzdem immer noch hochspekulativ, was wir hier tun. Bei all dem, wenn wir wirklich den finanziellen Aspekt in den Vordergrund stellen.
Ja, ja. Also es ist ja immer so, ich glaube, wenn du jetzt nur sammelst, dann hast du ja das Problem am Ende des Tages nicht. Na, also das ist relativ einfach. Wenn du natürlich auch ein bisschen in diesem Spiel Gewinne, Verluste, habe ich jetzt die richtige Karte und so weiter, wenn du da mitgehen willst, ist das Hobby als solches ja auch schon stressiger, weil du ja eher Angst hast, einen Fehler zu machen. Wenn du jetzt nur sammelst, hast du ja nicht Angst, einen Fehler zu machen. Ich möchte mal das Beispiel bringen. Es gibt Leute, die sitzen auf Werten aus ideellen Dingen, aus ideellen Sachen, die sind unheimlich viel wert, die sie aber niemals verkaufen würden, weil sie etwas damit verbinden, Erbstücke und so weiter. So, und deswegen glaube ich halt, dass der Stress ja erst aufkommt, wenn du wirklich dann anfängst, dir diese Graphen anzugucken und YouTube anzugucken. Wie entwickelt sich die Karte? Weil eigentlich in der idealen Welt müsstest du ja sitzen und sagen, oh, jetzt will ich die Karte mal loswerden. Wie viel steht die denn eigentlich? Nur, ich glaube, wir alle sind ein bisschen anders drauf, dass wenn wir eine Karte haben, dass wir so um und bei den aktuellen Wert, also ist ja nicht anders, den Mindestwert wissen. Also weißt du, was ich meine? Nicht, wie steht die gerade? Also wenn ich meinen PSA-Koffer aufmache, weiß ich jetzt nicht, wie jede Karte steht. Ich weiß aber schon, ey, die ist schon mehr als 100 Euro wert. Weißt du, was ich meine? Also so ein Mindestwert, so ein Mindestgefühl habe ich, guck dann rein und momentan im Hype merke ich, oh Alter, und ich muss mich zwingen, ab und zu nicht reinzugucken, damit ich sie nicht verkaufe. Weil einige Karten würde ich jetzt so komplett gehen. Ich habe auch ein bisschen Glurak-Boxen, ne? Bei den Zielprodukten. Ich kriege das kaum noch hin. Noch gestern über 400 Euro ist so eine Glurak-Box weggegangen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Also es ist so, wenn ich da reingucke, weiß ich, ich muss das Ding verkaufen. Es ist mir auch egal, ob der Nächste dann damit 800 macht. Es ist mir echt egal, weil ich habe ja da schon 400 gemacht. Also 300 gemacht. Also insofern, wo ich so denke, das ist halt unverantwortlich. Und ich merke, ich hänge viel mehr an Karten als an Zielprodukten. Also das ist einfach.
Mir auch so.
Das ist einfach Quatsch.
Geht mir auch so. Ich bin auch meinen PSA-Koffer mal durchgegangen, was könnte ich jetzt verkaufen und so weiter. Da fällt es mir schon auch schwer, mich von Karten zu trennen. Ja. Komischerweise, selbst wenn ich zwei davon habe.
Das ist so.
Das ist echt komisch, ne? Wo du denkst, ja. Das war ja meine Taktik, deswegen habe ich es ja gemacht. Irgendwie.
Was ich jetzt auch gesehen habe, ist, wenn du sammelst, wo du das Hobby auch gut refinanzieren kannst, ist, wenn du ja einfach auf sehr günstige, aber ausgefallene Karten gehst und die dann überall kaufst, wo du sie gerade findest. Also beispielsweise, ich hatte es jetzt gesehen, als ich dann bei der Tauschbörse war. Boah, Alter, diese Celebrations-Karten, ne? Also mir ist ja echt schlecht geworden, als ich gesehen habe, wie teuer die im gegradeten Zustand sind. Und ich noch so aktiv weiß, dass sie dir überall angeboten wurden für gar nichts. Also
du meinst jetzt zum Beispiel so eine Mew Holo?
Unfassbar. Ja. Unfassbar. Ja, oder so Green Ninja Promo oder was auch immer. Also es sind ja tausend Dinger. Die Birthday-Karte von Pikachu, die hast du, wenn du Celebration geöffnet hast, hast du die gefühlt immer einmal drin gehabt in jedem Produkt. Also es war nicht keine Rarität. Und sie waren so bei Card Market nach dem Motto viel verkauft, 1 Euro so. So, solche Karten waren das. Da ab und zu mal zu sagen, du gehst da in Play und gibst mal 100 Euro in Invest aus, kann zu Wertsteigerung führen, was komplett sealed auch outperformt. Also, wo du so krasse Wertsteigerung hast, unfassbar, unfassbar. Da ist natürlich die Kunst, die richtige Karte zu erkennen und du musst natürlich auch vorher wissen, dass es so einen Hype gibt. Aber ich finde, wenn Karten viel verfügbar sind und günstig sind und keiner will sie haben, ne, dass wenn du dann Play machst und sagst, ey, komm, das mach ich jetzt einfach mal, so, finde ich auch irgendwie dann schon wieder ganz geil. Weißt du, ich finde, das ist was anderes als ich kaufe jetzt en masse Zielprodukte, fahre jetzt in die Läden, hau mir den gesamten Wagen voll, gucke, dass ich auch jede ETB und so weiter. Weißt du, was ich meine? Es ist ein anderes Gefühl.
Ja, weil es für dich wieder gegen den Strom, weil du wieder gegen den Strom gehen kannst. Deswegen
ist es das für dich. Ist es das?
Ja, das, was alle gehen ja auf Zielprodukte und sagen, hey, ich kaufe hier. Das macht ja jeder.
Das ist doch scheiße.
Du ja wieder, und du musst wieder was anderes machen.
Ja, deswegen was anderes machen. Ich habe ja jetzt die chinesischen Evolutions habe ich ja jetzt komplett gemacht aus dem Champack 2. Weil ich da einfach sage, ich glaube nicht, dass die zu uns nochmal kommen. Und ich habe tatsächlich auch das Gengar Champack 3 vorbestellt und habe einfach gesagt, Preis also ich hätte es für 90 kriegen können, ich habe es für 100 genommen. Jetzt hört sich blöd an, ne? Ich habe erst nachher erfahren, dass ich es für 90 hätte kriegen können.
Wollte gerade sagen, sprechen wir nicht von den schlauen Menschen und so, ne? Aber
ja, deswegen, meine ich ja. Deswegen, ja, ja, also. Ja. Und ich saß mit jemandem am Stammtisch, der mir es für 90 verkauft hätte. So.
Wie viel hast du bestellt?
Ich habe 4 bestellt, einfach nur. Also einfach nur, um das nicht liegen zu lassen, weil ich halt gesagt habe, je nachdem, was da passiert, ich traue dem chinesischen Markt nicht im Sinne von, wenn die einmal auf die Idee kommen, einzukaufen, nur paar Leute, nur prozentual paar Leute, dann kann die Pokémon Company niemals wieder diese Champacks nachdrucken. Das ist nicht möglich, wenn da der Demand kommt. Deswegen habe ich gesagt, nimm mal 4 quasi zu dem Preis, leg sie hin, 1 will ich aufmachen, um einfach auch zu gucken, ob ich nicht mal so eine Gengar-Karte ziehe. Da sag ich mal, die 151er haben ja schon unter Beweis gestellt, wie krass die chinesischen Karten dann gefragt werden und das sieht überhaupt nicht so aus, als brechen die zusammen. Das ist aber noch, glaube ich, nicht der chinesische Markt, der das da so kauft. Ich glaube, das sind halt die Spekulanten, so wie wir. Und dann bin ich immer Freund der zweiten Reihe gewesen und die Champacks sind halt schon extraordinary und ich glaube, dass die so günstig sind, weil die halt in China nicht weggegangen sind und in den anderen Gebieten. Ich glaube auch, ja, Japan, glaube ich, wird keine chinesischen Produkte kaufen, ohne es zu wissen. Ich glaube es einfach, mein Gefühl sagt mir das. Und dann, glaube ich, ist das halt wieder ein ganz gutes Play zu sagen, die nimmst du einfach mit, weil es ist wieder die Sache, ey, notfalls reiße ich sie einfach auf. Also da habe ich jetzt nicht ganz so viel. Nur wenn ich jetzt für 280, 300 Euro, ne, das Mega-Evolution-Set, das ich nicht gerechtfertigt finde für den Preis. Es ist nicht ewige Rivalen, auch wenn ich dieses Set nicht so gerne persönlich mag, ist es für mich aber nicht vergleichbar. So, und da denke ich mir, boah, ey. und dann noch zum Release und dann noch aufreißen, selbst mit unserer Taktik, stell eins weg, mach eins. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Preise sich für ewig so halten. Ich glaube, der Markt wird sich korrigieren und dann hast du für das Set damals überbezahlt. Auf der anderen Seite, für die Tlurak-Box konntest du damals für 300 Euro vorbestellen. Hier ist es sehr lange, hast du überbezahlt, also die UPC. Jetzt würdest du 100 Euro Gewinn machen. Also das ist so schwer, das in irgendeiner Form zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also
Ja, bin aber auch immer überlegen, mir noch Jumpack 3 vorzubestellen. Ich harte aber auch noch. Das ist wirklich so ein
Moment, ja, viele. Wo
ich denke, vielleicht wird es doch noch mal eine Ecke günstiger.
Das, für mich war das ja einfach nur zu sagen, das glaube ich auch, dass die chinesischen Produkte sind jedes Mal gefallen. Ja. Du hast beim Jumpack 2 gesehen, das hatten sie dann kurzzeitig für 70, 75 angeboten und es ist jetzt konstant auf 54 runter und dann hast du teilweise auch für 45 nochmal gekriegt. Das Jumpack 1 hast du für 35 gekriegt, wenn du gut eingekauft hast. Und insofern, ja, ne, also wahrscheinlich gebe ich dir recht, das wird so sein, aber ich glaube so stark an diese Produkte jetzt quasi, dass ich auch gesagt habe, ich stecke mal lieber mein Geld momentan da mal wieder rein und mach das. Wir reden hier nicht darum, ich versuche jetzt maximalen Gewinn zu machen. Das hat auch mal der Pokehebe so schön hier im Stream gesagt, vor einem Jahr, kauf Drachenwandel. Also wenn du maximalen Gewinn haben wolltest damals, kauf Drachenwandel. So, das stand Booster bei Pack, die Boosterbox stand da bei 1.000 Euro. Recht hat er gehabt.
Das kommt mir so ein bisschen vor wie mein Nachtara-Kauf, ne? Jetzt, wo du sagst, die willst du haben, die Produkte, das ist ja auch da wichtig, dabei zu sein, egal ob du jetzt 20 Euro zu viel oder zu wenig gezahlt hast, ne? Aber das ist ein Produkt, das möchtest du einfach nicht verpassen. Das sehe ich jetzt zum Beispiel anders. Ich denke, entweder geht's runter, dann schlage ich zu. Ja. Und wenn es nicht runtergeht, dann habe ich es halt verpasst. So what?
Ich kann es dir genau erklären. Das können ja so viele Leute nicht nachvollziehen, warum sie die chinesischen Karten nicht so hoch bewerten. Mir geht es gar nicht darum, ob die chinesisch oder nicht sind. Die Bedeutung des Animes. Ich erlebe ja diese Geschichte mit meiner Tochter. Das bedeutet, die Leute, die ja alle dazwischen sind und über chinesische Karten und Anime, es sind auch nur eigentlich Trainer-Galerie und so weiter. Alter, ihr müsst euch das vorstellen, das sind die ersten Karten, die jemals rauskommen, wo dann beispielsweise das Anime so prominent drin ist. Ich weiß immer so, das ist nicht Ash, das ist Red aus dem Spiel. Oh, Alter, das ist der uncoolste Kommentar von allen. geschenkt. Also auf jeden Fall, ja, natürlich ist er wahr. Also es macht es ja nicht besser, nur weil es wahr ist. Also, das ist der Anfang des Snobismus. Weißt du, das ist dieser Anfang, ich bin besser als du im Hobby, anstatt einfach nett jemanden zu erklären. Es gibt ja zwei Arten. Also, es gibt ja die Art zu sagen, hey, übrigens, du denkst, das ist jetzt Ash, aber guck mal hier, Kappe und so. Und jeder guckt darauf. So, das können wir uns bei Chinesisch sparen, weil da sind die Originalcharaktere drauf und sie sind genau in diesem Anime-Shot gemacht. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass sie das jetzt nicht weiter fortsetzen, sondern dass das jetzt einfach in so ein Gengar-Set übergeht. Und dann nächstes werden sie machen das Pikachu-Set. Dann nächstes werden sie das Lurak-Set machen. Dann werden sie das Nachtara-Set wieder vielleicht mal wieder aufbeleben und so weiter. Wenn sie die Taktik jetzt fahren im Chinesischen, kann ich mir die Story der chinesischen Produkte mit einer gewissen Einzigartigkeit, um den Markt zu erobern, sehr gut vorstellen. Und unter der Prämisse, da kommt jetzt, die Kinder gucken das gerade alles und die Chinesen mit ihrem Wohlstand, mit ihren Sachen kaufen ein. Dann kann das on the long run diese Karten alles outperformen. Und wahrscheinlich denken in den Karten einige Leute, Sammler so, deswegen sind die Produkte aus meiner Sicht noch gut zu haben und die Karten sehr teuer im Verhältnis. Das heißt, wir reden im Jumpack 1, reden wir davon, dass die Flugkapitän-Pikachu-Karte 200 Euro kostet, ich wollte Dollar schon sagen, 200 Euro kostet. Dann, oder schon teurer geworden ist jetzt mittlerweile, und das Jumpack 1 kostet 35 Euro. Das heißt, ich glaube, dass sehr viele Leute eingekauft haben mit so einer ähnlichen Story, wie ich sie jetzt gerade erzählt habe und sagen auch, ey, ist eine Pikachu-Karte. Egal was, das wird ja, wenn auch noch immer so eine Special-Karte sein. Und das ist das erste Mal, das ist ja auch so, das ist aber nicht Pikachu von Ash, das ist Flugkapitän Pikachu. Das könnte man genauso sagen, wenn man lange genug dabei ist. Und ja, da wirst du sehen. Wirst du sehen. Es wird so Leute geben. So, das ist ja nicht das Original Pikachu, das ist ja ein anderes. Ach was. So, und irgendjemand weiß nicht, dass es mehrere Pikachus gibt. Es ist auch völlig egal. Es interessiert auch wirklich niemanden. Und am Ende des Tages, sage ich dir ganz klar, ich glaube, dass die chinesischen Karten mit der Story einen ideellen Wert haben, wenn die nicht anfangen, Rory, Krokel etc. 1:1 irgendwo drauf. Und die Frage ist halt auch, wie lange ich halten möchte. Also ich denke mal, wenn du jetzt sagst, du willst sie für 5 Jahre halten, ist es vielleicht ganz gut. Wenn du sagst, du willst flippen, ist es wahrscheinlich nicht geil. Dann musst du auch mal merken, dass die wahrscheinlich wieder runtergehen werden.
Und vielleicht ist 5 Jahre sogar ein bisschen zu kurz gedacht. Sondern wenn wir wirklich von der extremen Langlebigkeit von Pokémon ausgehen, was wir ja alle immer wieder tun, reden über die Marke etc., dann ist das natürlich auch wieder eine Kindheitserinnerung, wenn du dann jetzt mal vielleicht 10, 15 Jahre weiterspringst, ne, wo du wirklich zurückschaust und sagst, hey, wir haben die Serie geguckt, die Karten sind jetzt interessant, weil die natürlich gewisse Szenen daraus einfach beinhalten. Ne? Also das ist Emotionalität, die auch wieder so einen Kartenwert nach oben bringen kann. Von daher, das finde ich echt eine gute Story. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das die Karten am Ende auch sehr, 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 sehr teuer macht.
Oh ja, und Eltern gucken gerade mit ihren Kindern. Das heißt, du hast ja jetzt die Chance, bist selber Pokémon-Sammler und deine Kinder sind es auch. So, und wenn die jetzt das Anime gucken, guckst du ja zwangsläufig mit. Ich habe jetzt nicht jede Folge gesehen, aber ich bin da jetzt irgendwie auf 48 oder so. Zeig mir Netflix da auf jeden Fall an. Und das ist gelegentlich immer mal wieder so an, sag ich mal. Und ich koche da halt bei und mache was anderes, wenn meine Tochter das guckt quasi, ne? Aber das ist dann so für mich, wo ich sage, da hast du halt einen Wert, wo jetzt gerade so eine Überschneidung kommt. Das war auch bei Meisterreisen schon so mit Go und so. Und ich glaube, dass diese Karten deswegen interessant sind und der Siegeszug von Gengar, Evoli und so jetzt auch wieder stark, stark kommen, weil die auch so promotet werden in den neuen Sachen rein. Und Filori ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen als Pokémon und Krokel auch nicht. Das Doofe ist nur, dass die Endentwicklungen leider irgendwie nicht so gut geraten sind. Also, das ist halt kein Glurak, ne? Also, das muss man ganz ehrlich sagen.
Das wird auch kein Glurak werden. Also.
Nee, also das ist halt nicht, also die sind irgendwie, sag ich mal, die Starter, finde ich, sind gut gelungen. Aber was sie dann in den Endentwicklungen damit gemacht haben, auch, ich hab alle von denen, also wo die ganze Entwicklungsreihe ist. Und ich habe sie bis heute nicht zum Graden geschickt, was eigentlich untypisch für mich ist, weil ich habe gerade 134 Karten beim Graden-Henners. Man merkt es irgendwann ja nicht mehr.
Du wirst doch jetzt bestimmt warten, bis PSA nach Deutschland kommt, oder nicht?
Ja, das Thema haben wir uns bis zum Ende aufgehoben. Das schreibe ich aber, weißt du was, das schreibe ich hin. PSA kommt nach Deutschland, schreibe ich ganz da vorne in den Header, damit auch alle sagen, wann reden wir endlich drüber. Damit du jetzt bis zum Ende das anhören musstest. Ja, nee, ich habe dann alle meine Karten gegradet, die dann nach Deutschland gehen könnten. Ja, was sagst du dazu, Hennas? Meinst du, ein Traum wird wahr?
Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut, wenn die Qualität passt, was ja gerade bei Beckett anscheinend das große Problem ist in Europa, in Deutschland.
Was ist da das große Problem? Für aus.
Ja, dass die Karten da teilweise wirklich beschmutzt werden, dass Haare mit drin sind. Also gibt's ja etliche TikToks oder Reels, wo man einfach mal gucken kann, dass die Qualitätskontrolle bei Beckett Deutschland da einfach gerade überhaupt nicht passt. Und das schon einen Unterschied darstellt, wenn du es nach Amerika schickst. Und ich habe jetzt auch viele aus meinem Kreis, die auch wirklich wieder sagen, nee, für Beckett schicke ich trotzdem wieder nach Amerika über die Mittelsmänner und schicke sie nicht hier bei uns ums Eck. Also so weit geht es da mittlerweile schon. Deswegen glaube ich, ist es elementar wichtig, dass PSA die Qualität hochhält, dass sie das leisten können. Aber ansonsten ist es natürlich genial. Turnaround-Zeiten werden viel geringer werden. Kosten weiß ich nicht, weil sie jetzt auch die Preise ja wieder erhöht haben. Ich denke, das wird sich gar nicht so viel nehmen am Ende des Tages. Aber für mich ist es was, ich habe meine Karte schnell wieder und ich kann sie direkt dahin schicken. Also das sehe ich schon als Vorteil.
Ja, Gerüchten zufolge Frankfurt.
Bestätigt, oder?
Ach, bestätigt. Also das wusste ich nicht. Ich dachte, ich hatte nur mein letzter Wissensstand war die Stellenausschreibung für Frankfurt. Ne? Genau.
Ja.
Das hat jetzt, sag ich mal, der offizielle PSA America Account hat das bestätigt, dass Frankfurt wird. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. was das auch für den deutschen Markt bedeutet. Also auf der einen Seite, ich fand das immer sehr schön, deutsche Karten AOG, fand ich irgendwie gut. So, also ich persönlich habe die dann mit der Zeit jetzt überhaupt nicht mehr gesammelt, aber ich fand die Geschichte irgendwie schön. Also wenn du Deutsch sammelst und du lässt dann mit deutschen Unternehmen graden, fand ich irgendwie, oder GSG, fand ich gut. Also hat mir gut gefallen. Also, und auch so ein Gegengewicht zu PSA zu haben, fand ich gut. So. Und deswegen, wenn jetzt PSA kommt und es ja eh nur um die Wertsteigerung als solches geht, weil, sind wir mal ehrlich, ich sammle aus zwei Gründen PSA, weil Komplexitätsreduktion und Vergleichbarkeit. So, das sind für mich die Sachen. Komplexitätsreduktion, weil ich sage, dann muss ich mir die Karten nur auswählen, auf die ich jetzt gerade gucken möchte und mache dann halt PSA, haben wir einen gemeinsamen Standard. Wir beide können uns dann easy drüber unterhalten. Das macht es einfach, weil wir einfach wissen, wovon wir reden. Und wenn das jetzt alles so nach Deutschland geht, ich bin da so ein bisschen, ja, also weißt du, das Leid, dass die ewig weg sind und dass es so ein bisschen unsicher ist, habe ich ja jetzt doch ein bisschen lieben gelernt. Das ist dann so, weißt du, dann merkst du erst, wie sehr dir die Karten am Herzen liegen, wenn sie lange Zeit weg sind.
Ja, ich kenne das. Ich kenne das wirklich. Ich habe jetzt keine 130 bei PSA liegen, aber ich habe schon auch ein paar, die gerade unterwegs sind. Ich sage ja auch immer, ich schicke so spätestens alle 2 Monate schicke ich immer wieder eine Charge von 10, 15 Karten raus, damit ich immer was habe, wo ich auch einen regelmäßigen Return irgendwie mit bei habe.
Aber was kostet auch das denn in den USA, wenn du graden lässt?
Das ist schon deutlich günstiger, oder? Müsste unter... Habe ich noch nie machen lassen, deswegen habe ich keine Ahnung über die Preise, aber es muss ja deutlich günstiger sein.
Ja, würde mich jetzt ehrlicherweise mal interessieren. Also ich habe von den Sportkarten her gehört, warum die PSA, machen wir zusammen, warum PSA so günstig sind. Ja, wenn du für 12 Euro graden lassen kannst, dann ist das, überleg mal, wenn das 12 Euro Grading ist, ne, möchte ich auch nicht wissen, was mit den PSA 9 Karten passiert. Weil jetzt ist ja momentan die Rechnung immer ganz gerne, alles klar, ich rechne das Grading oben drauf und nehme dann so viel wie Raw und ein bisschen mehr, okay. Oder ein bisschen weniger, okay. Das ist ja so die Rechnung. Aber ich mache ja eigentlich mal so 25 bis 30 Euro kann man mit PSA 9 ja locker verkraften, wenn die Karte ein bisschen günstiger ist. Nach oben hin brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. So, sag ich mal, so eine 50, 60 Euro Karte PSA 9 war halt immer so 30 Euro rein.
Grading-Kosten sind für die niedrigste bei $19.
Dann sind aber die Preise, die wir da immer aufgerufen kriegen, ziemlich gut, ne? Die wir zahlen, sag ich mal.
Genau. Slab liegt gerade bei 28 Euro.
Und da gibt es ja auch immer wieder mal ein Angebot oder die Geodudes hatten ja auch immer wieder ein Angebot.
Genau.
Einfach ja, mal da hatte ich auch übrigens ein sehr nettes Gespräch. Das ist dann mittlerweile schon so, dass so Profis wie ich ja auch das dann schon aufteilen. Also man gibt einen Teil an Geodudes, einen Teil an Slab, also dass man so das Gefühl hat, so alle, das machst du auch, ne? Also habe ich ja jetzt auch auf der Tauschbörse wieder gehört, da macht das auch einer. Also ich werde jetzt nicht verraten, wer es war, aber fand ich ganz spannend.
Ja. Ja, doch, ja. Mache ich auch. Also allein auch irgendwo aus Risikogründen, ne? Wenn man sagt, keine Ahnung, wenn mal was ist. Also deswegen schicke ich auch nicht alles auf einmal. Ich bin da irgendwie, da bin ich eher sicherheitsorientiert. Weiß auch nicht.
Das heißt, du bleibst immer unter diesen 500 Euro, oder?
Nee, aber ich habe immer nur eine Handvoll Karten, wo ich sage, okay, wenn halt mal die Charge dann irgendwie verloren geht, dann ist es so.
Dann gehört das dazu. Mir geht es gar nicht
darum, dass mir der Wert ersetzt wird, ne? Sondern hängt ja oftmals auch eine Geschichte dran an der Karte. Deswegen, also, das schlägt wieder das Sammlerherz. Ja, deswegen teile ich es immer ein bisschen auf. Und außerdem habe ich dann auch regelmäßig immer wieder was. Das finde ich auch ganz gut.
Ja gut, Frankfurt ist natürlich, sag ich mal, von der Lage her auch ein Traum. Da kommt natürlich jeder easy, sag ich mal, vorbei. Also das ist ja alleine wegen so einer Zuganbindung könnte man sich ja schon reinsetzen, die Karten am Abgeben wieder zurückfahren, selbst aus Hamburg, wenn es dir das wert ist, bevor du sie irgendwie versendest oder so. Insofern bin ich da natürlich auch großer Freund von. Und auf der anderen Seite, klar, also so Qualitätsstandards aufzubauen, die nicht digitalisiert sind. Also meine Hoffnung wäre ja, dass, also du musst dir mal Folgendes vorstellen. Ich mache jetzt dieses Ding da auf, ne? So, das heißt, ich brauche ja Leute, die graden.
Sind ja gerade ausgeschrieben, die Stellen, habe ich genau. Ja auf Instagram mal hier meine Story gepostet.
Jetzt habe ich ja vielleicht in den USA eine gewisse Historie und auch eine gewisse Jobbeschreibung und Leute, die auch anlernen können. So. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß PSA ist. Also, ist PSA jetzt, was ich mir nicht vorstellen kann, auf Google-Niveau, wo es egal ist, weil wenn du jetzt morgen in Frankfurt hier was eröffnest, fliegen die Leute da alle hin, regeln das, machen das, wird Frankfurt halt eröffnet. Also das interessiert Google überhaupt nicht auf der Welt. Da gehen die Mechanismen quasi los. Weißt du, was ich meine? PSA, so. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob das jetzt eher ein Mittelständler ist, im Sinne von extrem bekannt. Also jeder kennt auch die Schwartau-Marmelade. Also weltweit wird die verkauft, ist aber Mittelständler. Hier in Bad Segeberg oder irgendwo Bad Schwartau, sie heißt ja so. Also die Marmelade kennt jeder, aber das ist gar nicht so groß, wie man denkt.
Ich glaube, PSA ist groß. Ich glaube, PSA ist groß, weil sie ja allein in Amerika schon zwei, ich glaube sogar drei Standorte haben. Sie haben ja auch in Japan dasselbe, haben sie ja auch gemacht. Die haben ja auch, die graden ja auch da vor Ort und haben da Expertise reingebracht. Also ich glaube, die wissen, wie das funktioniert, sowas zu eröffnen. Also das traue ich ihnen tatsächlich zu. Und sie haben ja auch gesagt, es kommt ja auch Personal aus Amerika nach Deutschland.
Ja gut,
die bringen ja Personal mit, ne?
Das meine ich ja immer, das würde dann ja zwangsläufig dazugehören, ne? Also das musst du dann halt tun. Also dann, wenn wir sagen, die haben natürlich eine Größe, nehmen wir zum Beispiel Kärcher. Da gibt es auch einen Kärcherladen in China beispielsweise. Also ist ja nicht so, als könntest du das nicht kaufen. Aber die würden sich noch immer als Mittelständler, sag ich mal, bezeichnen. Wir reden eben nicht über Google. So. Und da kenne ich dann sehr wohl die Probleme, die bei sowas entstehen und entstehen könnten in irgendeiner Form. Das Einzige ist, wenn die natürlich mit ihrem erfahrenen Personal hier jetzt anrücken. Und das Zweite ist, was mich super interessieren würde, ist, was du als so ein Grader verdienst. Also nach dem Motto, welche Qualität wir eigentlich erwarten können. Also ich möchte mal ein Beispiel bringen, wenn jemand Fluglotse ist. Dann verdient er sehr viel Geld für wenig Zeitaufwand, weil er sehr aufmerksam sein muss, da in diesem Tower zu sitzen. Also der verdient halt 100.000 Euro plus und hat nicht mal eine 40-Stunden-Woche. So. Und das ist halt so ein Beruf, wo ich sage, okay, jetzt kann ich mir bei so einem Grader, also pass auf, muss ich dann einen Abschluss in Numismatik haben? Damit ich das ist übrigens Münzkunde, falls das irgendjemand wissen möchte, Numismatik haben, um dann halt ein Grader zu werden. Oder ist, sag ich mal, joa, Alter, Hauptschule, gib ihm. Also was macht mich denn zum Grader, wenn ich da wirklich mit Augen drauf gucke? Und was bedeutet das für den deutschen Markt? Ist der jetzt besonders akkurat? Ist der jetzt besonders, passt schon? Dann ist es Frankfurt, Offenbach, wer weiß.
Da, also mit allen Klischees hier einfach den Rundumschlag zu machen. Bam. Der typische Deutsche ist nämlich.
Ja, das ist so. Also insofern, das ist die große Frage. Es ist eine große Frage, die sich stellt, wie das logistisch ist, kann so machen. Ich sag mal so, wenn PSA nach Deutschland kommt, wir kriegen jemanden hier in den Poketalk. Das würde ich jetzt einfach mal, ganz ehrlich, das würde ich jetzt einfach hier mal den Fans versprechen, erinnert mich dran. Da klemmen wir uns dahinter. Also es würde mich hart wundern, wenn wir das nicht hinkriegen, wenn hier neu eröffnet wird, dass hier nicht jemand vorbeikommt, der uns ein bisschen mal so hilft und das macht und tut. Und das muss ja jetzt nicht der oder die Geschäftsführerin sein, das brauchen wir ja gar nicht. Nur vielleicht jemand, der uns ein bisschen erzählt, wie dieser Prozess läuft etc. sowieso. Das müsste man ja gerade, wenn hier was neu eröffnet wird, auf jeden Fall hinkriegen. Also das würde mich schon hart wundern, weil PSA wird dann ja auch zwangsläufig auf den Messen zu sehen sein. Also würde mich wundern, wenn die hier ein Geschäft eröffnen und dann nicht auf europäischen Messen rumlaufen. Also das wäre ja total wild. Die müssen sich was davon erhoffen.
Ja, das glaube ich auch. Also die werden präsent sein, die werden Präsenz zeigen, die werden Werbung dafür machen. Ich glaube, sie müssten wahrscheinlich gar nicht, also gefühlt warten ja auch genau viele auf diesen Move, die Karten nicht nach Amerika zu schicken, sondern wirklich hier selbst dann mit der Post die abzuliefern oder persönlich vorbeizubringen. Keine Ahnung, werden sie mit Sicherheit auch irgendeine Annahmestelle schaffen. Aber ist die Frage, werden am Schluss mehr gegradete Karten kommen? Also glaubst du, es schicken jetzt bedeutend mehr Leute Karten jetzt zu PSA, wo die in Europa sind?
Du hast es doch gerade gesagt. Ich glaube, du unterschätzt jetzt gerade, wie viele erst merken, was Grading ist. Ich glaube, wir sind so tief drin, dass wir so, sagen wir mal, wir beide sind so hart im Grading. Das ist so was für uns, was so völlig klar ist und was so auf der Hand liegt und lass das machen und lass es tun. Wir sind auch finanziell so, dass wir sagen, ey, die 30 Euro pro Karte tun mir ja nicht weh. Du musst aber überlegen, wie viele Karten du dafür kaufen könntest, wenn du es nicht tun würdest. Und insofern glaube ich, wenn dann mehr Werbung, du sagtest es gerade, Marketing, Werbung, die werden präsenter, was hast du davon? Und mehr Gegenüberstellung, weil wenn du dir das so anguckst, Es ist in unserer Instagram-Szene, wenn ich die so verfolge, und da bin ich ein bisschen größer aufgestellt und folge ein bisschen weiter, ist PSA nicht immer so Thema Nummer eins. So, ich finde, bei den B-Brothers ist es ein großes Thema. Da siehst du viel diese gegradeten Karten. Das ist da eine enge Verbundenheit. Und da glaube ich, da steckt noch mega Potenzial drin, dass es denn in Deutschland dem Durchschnitts, sage ich mal, Sammler noch gar nicht präsent ist, dass man Pokémon-Karten graden lassen kann. Deswegen würde ich behaupten, dass wenn die Welle und die Nachfrage, die gerade ist, auch den PSA-Markt trifft, die werden das ja aufmachen, weil sie merken, ey, fuck, wie viele Karten werden denn hier verkauft? Das lohnt sich jetzt. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also die kommen hier ja nicht hin, um uns damit eine Geschäftsidee zu überzeugen. Die können ja vorher rechnen, ob es funktioniert. Also das haben die ja vorher ausgerechnet.
Und vor allem werden die Services hinten dran schalten, ne? Die haben ja auch in Amerika ihren Consignment Service, ne, wo sie auch wieder graden und dann schon wieder direkt auf ihrem eBay-Account verkaufen. Ich bin mir relativ sicher, dass das auch für Europa kommen wird. Kann man, glaube ich, aber auch nochmal, kann man wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber diskutieren, weil das natürlich auch ein Interessenskonflikt ist, ne?
Wem?
Wenn du selbst, wenn von PSA selber, wenn die selbst so, die Karte graden, ja, und dann natürlich ihre Provision auf den Verkauf kriegen, haben die natürlich auch ein Interesse, dass die Karte tendenziell hoch gegradet wird.
Ja, das Grading, das sagte ich ja gerade eben, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus, ist mit mehreren Formen ja anfällig. Einmal, wie genau nimmt jemand diesen Grade, wenn da ein, sag ich mal, eine Person sitzt? So, das macht es, finde ich, unheimlich schwierig heute im digitalen Zeitalter, dass das jemand begutachtet. Das ist also so tagesformabhängig. Da gibt es so viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass Menschen nicht in der Lage sind, objektiv etwas zu beurteilen, sondern ihre Gemütszustände extrem mit einspielen, da reinspielen. Das heißt, da wird uns das vorgegaukelt. Dann hast du ja mal dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass die nur irgendwie ein paar Sekunden haben für eine Karte. Das hast du ja, das ist ja, also Leute erzählen mir das immer und referenzieren auf dich. Also es
die Menschen
ich habe
noch
nie eine andere Quelle gehört. Heißt, das halt macht das.
Ja, man kann mich nennen.
Das macht das Grading. Grading, wie man jetzt dem nächsten Hessen sagt, ist Grading. Das Grading macht das unheimlich unseriös auf der Seite schon mal. Dann das Zweite ist, der Vorwurf, den ich immer sehr viel in den Kommentaren höre, den ich irgendwie nicht wahrhaben will, ist ja, du musst ja bei vertrauensvollen Leuten auch das momentan als Mittelsmänner hintun, weil woher weißt du, welche Karte du wieder kriegst? Auch ein Riesenproblem im Sinne von, die tauschen die Zehner und die Neuner. Du kriegst ganz viele Neun zurück und die Zehn behalten sie für sich und verkaufen sie dann weiter. Das heißt, da hast du ja auch schon das Thema, dass du ein Vertrauensmittelsmann momentan haben musst, dem du sehr vertraust, dass er dich nicht betrügst, wo du hoffst, der macht sein Business woanders. So. Und da diese Verwirrung und diese Sachen, boah, das ist halt schon eine harte Geschichte und zumal ist natürlich eine Riesenschweinerei ist, muss man mal ehrlich sagen. Ich schicke eine Karte zweimal rein und kriege ein unterschiedliches Ergebnis. Das ist halt an sich schon etwas, wo ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht Sammler wäre, sondern im Business drin wäre, ey, würde ich sagen, Hennas, das können wir hier businessseitig, da können wir uns nicht dran beteiligen, das gutheißen, da müssen wir uns voll gegenstellen. Das geht nicht. Das ist unseriös. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen gucken, da ist blindes Vertrauen, da kannst du machen, was du willst, das hast du mit deinem Binder, den du selber hast, hast das Problem nicht. Muss man ganz ehrlicherweise auch sagen. Ja, und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, die müssen ganz viel Vertrauensarbeit leisten, die müssen ganz viel tun, die müssen auf digitale Produkte setzen, also im Sinne von, es muss ein Grade geben, das komplett digital läuft. Das also alles andere würde ich persönlich auch auf der heutigen Zeit nicht mehr gut finden. Und dann ist es nur noch so ein Nostalgiewert am Ende des Tages, wenn da eine Person drauf guckt. Aber vielleicht bin ich da zu sehr in der Tech-Branche drin, keine Ahnung.
Ja, weiß ich. Also ich glaube, die müssen sich nichts groß aufbauen. Ich glaube, die Marke auch PSA ist stark genug, als dass da schon genug Vertrauensvorschuss da ist, dass die direkt da einfach losstarten können. Und ich glaube, ob die jetzt auf digitale Produkte, mehr AI im Grading, da sind sie ja eh schon dran und da werden sie vielleicht auch mal links und rechts schauen, wer ist denn da gerade noch so auf dem Markt und wo können wir denn da vielleicht auch noch mal was mitnehmen, gerade vielleicht auch jetzt am deutschen Markt. Das ist ja auch immer die Frage, was bedeutet das für unsere deutschen Grading-Unternehmen, die wir bei uns haben.
Aber gut, das wissen wir ja. Also entweder gewinnen sie massiv, weil sie den besseren Service haben, weil sie anders aufgestellt sind, weil sie regional sind, weil sie das machen etc. Das ist eine Riesenchance. Wenn PSA hier nach Deutschland kommt, glaube ich, ist das für die anderen im Kleinen auch eine sehr, sehr, sehr große Chance, wenn sie jetzt die richtigen Moves und die richtigen Schritte machen. Mein Vorwurf an die Grading-Firmen wäre immer auch, Alter, ihr seid nicht sichtbar. Also ihr erzählt auch nicht, dass ihr besser seid, anders seid, was anderes macht. Ihr habt da einmal eine Webseite aufgesetzt, zwei Videos, dann müssen wir uns darüber unterhalten, uns mühselig, alles irgendwie zusammen, wo ich immer so denke, ey, sorry, ihr wollt doch was verkaufen. Also, ich als Geschäftsmann, ne, würde jetzt so denken, es gibt so einen kleinen Podcast hier, da hören ein paar Leute zu, ne? Ich würde doch alles tun, um hier in diese Community-Szene, wo viele Leute graden, na, und das Thema auch heiß ist, würde ich alles tun, reinzukommen. So, ich verstehe es nicht. Und dann kannst du hier nicht mal groß einkaufen, musst du mal nett fragen, ob du vorbeikommen darfst. So. Naja, aber so sind die Leute halt alle unterschiedlich und da mache ich mir viel eher Sorgen um das Marketing dieser Firmen und nicht so sehr, ob PSA jetzt kommt. Das wird ihnen erstmal helfen. Nachher, wenn es sie nicht mehr gibt, können sie es als Entschuldigung nutzen und sagen, ja, PSA ist gekommen, da geht nichts mehr.
Ich glaube, es wird den Markt grundlegend in zwei Richtungen trennen. Die einen sind, die sich abheben können von PSA, die andere Service, die digitale Services mit anbieten, was auch immer, die wirklich einfach ein Stück in eine andere Richtung gehen und sozusagen einen Mehrwert schaffen im Vergleich zu PSA. Weil wenn wir die Historie anschauen, die meisten Grading-Firmen sind doch einfach aus einer Not raus entstanden, PSA hat zu oder ist zu langsam, wir müssen was in Deutschland anbieten. Die Leute wollen ihre Karten graden, bewerten lassen, schützen. Das war ja der Hauptgrund, warum viele dieser Grading-Firmen entstanden sind. Ne? Mittlerweile haben die sich natürlich auch entwickelt. Und ich glaube aber, das ist diese Zweiteilung, das ist nochmal so ein Katalysator dafür. Das wird jetzt noch schneller gehen. Und die, die wirklich outstanding sind, den USP mit haben, die werden auch bleiben. Bin ich schon überzeugt. Ich glaube aber, die anderen, die wirklich nur Copy-Paste PSA gemacht haben, weil wir in Deutschland und schneller, die werden verschwinden. Und zwar sehr schnell.
Ich bin ja auch mal gespannt. Du hast ja oft so diese Geschichten auch aus der Automobilindustrie, dass logischerweise das modernste Werk steht ja nicht bei BMW in München. So, das heißt, das modernste Werk kann durchaus sein, dass man gesagt hat, man setzt es nach Europa, Frankfurt, und wer fängt jetzt an zu sagen, da probieren wir auf dem Markt, der viel kleiner ist als der USA-Markt, geht es gar nicht darum, dieses Produkt hier zu vervielfältigen und unheimlich viel Kohle zu machen, sondern vielleicht auch eine Form der Weiterentwicklung des Neuausprobierens. Das heißt, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so, ist der Begutachter, der geht, weil meiner Logik dürfte es, dieses Ding ist ja sowas von digitalisierbar, also einfach nur, wenn du das als, sag ich mal, Geschäftsmann von außen siehst, gibt es ja keinen Grund, das nicht zu digitalisieren. Und ich brauche ja nicht mal eine AI. Das heißt, das Spannendste bei der AI wäre ja noch, dass der Customer Service mit der AI aufgesetzt wird, damit ich um 3 Uhr nachts fragen kann, wo sind eigentlich meine Karten und kannst du mir gerade zeigen, wie weit sind die im Prozess? Das ist ja noch das ist das Interessanteste an der AI. Der Rest ist ja einfach nur, ich habe eine Schablone, leg die oben, nur, das hört sich ein bisschen blöd an, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt keine große Large Language Model, das dahinter hängt, wo man sagt, da müsste man was machen, sondern ey, da hast du ein paar Parameter, nachdem du das bemisst, was du wie die Leute ja auch ausgebildet hast, und das gehst du dann einfach knallhart durch. Es würde halt wie so ein Zentralabitur Vergleichbarkeit schaffen. So, und denn deswegen, ich glaube, dass das halt auch viel ist. Und das Zweite ist, was ich viel interessanter finde, ist, ob der Preis runtergeht, weil mir waren die Grading-Firmen in Deutschland auch nie eine Alternative, weil sie einfach zu teuer waren. Sie waren schlichtweg zu teuer. Sie haben sich ausgeruht auf dem hohen Preis, den man zahlen musste, um das nach in die USA zu kriegen, zu PSA, haben dann sich ein bisschen günstiger gemacht. Und ich glaube, der richtige Weg wäre da gewesen, ein extrem günstigeres Grading anzubieten. Hochgradig automatisiert, hochgradig standardisiert, vergleichbar. Und das Einzige, wo ich jetzt sagen muss als Sammler, wo sie alle den Fehler machen, ist diese harten Bewertungen. Also der Sammler möchte seine 10 halt haben. Und wir sehen ja gerade, die Leute stören sich nicht an den hohen PSA 10 Zahlen. Weißt du wieder vorher alles nicht, nachher bist du wie immer schlauer, aber sie stören sich da einfach dran nicht. Es stört die Leute nicht, dass es so viel Schwert und Schild PSA 10 gibt im Vergleich zu anderen Karten, und nicht ansatzweise sind die Preise gerechtfertigt für diese Pop-Reports, ey. Also, Unfassbar. Und deswegen, aus meiner Sicht, wenn ich so ein deutscher Grader wäre, ich wäre mit dem Preis runtergegangen und ich hätte viel schneller Zehner verteilt, weil der Markt dankt es dir nicht, wenn er keine Zehn kriegt. Jeder will immer die perfekte Karte haben. Und dann hätte man das am Ende des Tages.
Ich glaube, PSA hat ein sehr, sehr gutes Marktgespür für den Zweitmarkt an Karten und was auch gut für PSA selber ist. Ich glaube, dass sie das sehr bewusst kontrollieren, ihre Pop-Reports.
Ja gut, aber was heißt das? Also meinst du, die machen eine gaussische Verteilung und sagen, so viele von den eingesendeten Karten werden eine 9 und so viele werden eine 10 und so viele werden eine 8?
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Quoten haben am Ende. Was du ja bei Vintage-Karten extrem siehst,
ja,
kriegst ja keine 10er mehr. Selbst wenn die Karte wirklich perfekt ist und auch woanders wirklich dann mal mit der Lupe drauf geschaut, mit allen Möglichkeiten, die du hast, ich glaube, eine perfekte Karte, selbst die würde keine 10 mehr bekommen. Oder wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige. Weil ja, da gut, bin ich mir relativ sicher, dass die das kontrollieren. Sonst würde es da auch mehr höhere Grades geben.
Ja gut, es kann. Das Thema ist, wir sind ja jetzt wieder gerade in einer Phase, wo viele Leute jammern, dass wir wieder Lower Quality haben, der englischen Produkte und der deutschen. Und wenn natürlich auch da, sieht man mal diese Schweinerei, ne? Wenn es wirklich so wäre, dass die PSA Company, ne, dem PSA Company, ist wie Pokémon Company, dass wenn PSA immer den Level anpasst, quasi, nachdem, wie sie es wollen, siehst du ja, in welcher Willkür du da gefangen bist. Das ist dann ja nicht wieder TÜV.
Das interessiert doch die Leute nicht.
TÜV interessiert es aber auch nicht. Fahr mal hier auf dem Land zum TÜV und fahr mal in Hamburg in der Stadt auf den TÜV zum TÜV. Das sind zwei verschiedene Welten. Der eine sagt, boah, geht noch? Und in Hamburg heißt es, ja, sorry. Also wenn sie den Blinker jetzt nicht, jetzt, in diesem Moment, ich steinige sie. Und was fällt ihnen eigentlich ein, mit einem kaputten Auto hier anzukommen? So, also das stimmt auch. Das ist auch, ich wollte das jetzt gerade als Beispiel nehmen für fair, aber das ist es auch überhaupt nicht. Aber vielleicht bin ich dazu sehr in so einer deutschen ISO-Norm-Brille, weißt du, so Ingenieurswesen im Sinne von, du musst das halt erfüllen. Und dann, also es ist echt eine Schweinerei, wenn du sagst, ich heb den Standard monatlich hoch und runter, quasi. Also, dann, wir dürften unsere Karten, aber wir wissen ja auch alle, wir dürfen die Karten eigentlich nicht hinschicken. Also, rein rational dürfen wir es nicht
jetzt
tun.
Jetzt, wo du sagst, als Deutscher, da schaust du ja trotzdem nochmal genauer drauf und strenger drauf und behältst deine Regeln, hast du ja vorhin gesagt, ne?
Ja, yeah, also ich habe diese Klischeebombe droppen lassen und habe halt gesagt, das kann natürlich sehr gut sein, dass du völlig verwirrt bist nach dem Motto, da 5 gerade sein lassen, amerikanisch. Es kann natürlich auch sein, du hast da Leute, die gar keine Liebe dazu haben. Kannst du in Amerika jetzt genauso haben. Aber ich stelle mir das, also dieser Einstellungsprozess. Also eigentlich sollten wir beide mal so einen TikTok-Sketch machen. Prozess bei PSA. Weißt du?
Wir hätten uns direkt mal bewerben sollen. Weiß nicht, ist noch offen, vielleicht können wir uns noch bewerben. Einfach mal zum Vorstellungsgespräch gehen.
Weltidee. Einfach mal zu gucken, was fragen die uns denn?
Ja, eine Bewerbung steht da drin, dass du Wissen brauchst aus TCG, aus Sport und so weiter. Das ist ja da, das sind die Anforderungen.
Dann bin ich ja schon mal raus.
Also, ja, jetzt doch nicht. Weißt ja nicht, was sie für ein Level haben.
Ja, also ich sag mal, wenn sie jetzt über
vielleicht
4 Jahre...
Vielleicht musst du eine Pokémon von der Sportkarte unterscheiden können. Vielleicht ist
ja,
ich
meine ich ja, wenn sie jetzt über 4-5 Jahre Podcasts und Streams und so weiter und exzessives Sammeln, wenn das nicht ausreicht, dann wird es auch natürlich ziemlich eng. Nice. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie viel man da an Geld... Ja, das muss ja locker reichen, weil sonst, wo willst du sonst die Leute herkriegen? Also wer gibt denn auch seinen Job auf? Also nochmal, was verdiene ich denn da? Es kann doch keine Tätigkeit sein, wo ich viel Geld verdiene. Das ist doch eine Tätigkeit, die monoton Fließbandarbeit ist. Das ist doch, also da sitzt doch nicht jemand mit Uni-Abschluss und der dann irgendwie so numismatisch, ich bleib bei dem Beispiel, das akribisch in irgendeiner Form anguckt. Das ist doch eine Fließbandarbeit. Nein,
das ist klassische Akkordarbeit, Schichtarbeit, also das mit Sicherheit, ne?
Deswegen. Und ob du da großes Wissen brauchst, etc. sowieso. Und die Echtheit wird ja eh nicht geprüft durch den Menschen. Das machen sie ja eh schon digital, die Echtheit der Karte. Also das ist ja das Einzige, worauf du verlassen kannst, dass die Karte echt ist, weil die ist ja geprüft von PSA. Und sie haben ja auch selber auf ihrem Slab, kannst ja mit der Taschenlampe dann einmal rüber, in der Schwarzlichtlampe rübergehen und da siehst du ja, dass es dann, muss ja schon aufwendig fälschen, damit du das machst. Das muss man dir wieder zugute halten. Also am Ende des Tages ist PSA eigentlich nur gut dafür, dass sie geprüft haben, dass deine Karte nicht gefälscht ist. Der Rest ist ganz schön gewürfelt. Es sei denn, liebe PSA, wir tun euch Unrecht. Kommt vorbei, erzählt es uns. Wir klemmen uns da jetzt hinter. Das ist doch jetzt für 2026, ist das doch jetzt mal wirklich. Das ist eine gute Challenge. Und notfalls fahren wir beide mit dem Mikrofon vorbei und stehen da wie die Spiegel-TV-Reporter vor der Tür. Die wollten nicht mit uns sprechen. Wir haben jetzt dreimal geklingelt. Das kann man auch gut vorstellen.
Ja. Naja. Aller Kolumna und Tour, ja.
Das war Benjamin Blümchen.
Sehr schön.
Ah, okay. Ja, also sehr gut. Mist, das hätte ich auch sagen können. Schreibt es in die Kommentare. Mist, das wäre ein gutes Ding gewesen. Gut, hast du irgendwas, was die Leute in die Kommentare schreiben können? Irgendeine Frage oder so, die sie beantworten können?
Mich würde interessieren, ob sich jemand von euch als Grader beworben hat. Vielleicht gibt es ja wirklich jemanden. Das wäre natürlich auch sehr spannend.
Wallraff.
Sehr spannend.
Wallraff, Inside PSA. Und wenn jemand nochmal irgendwie einen Link hat, wie groß PSA als Unternehmen jetzt ist und welche Bedeutung das hat. Ich würde noch immer glauben, dass PSA, dass wir es maßlos overraten, weil es so präsent in unserem Leben ist. Und ich glaube, dass es nicht die Schwarzhaumarmelade hat.
Mich würde interessieren, wer wirklich wartet. Wer hat noch Karten daheim liegen, wo er wirklich wartet auf PSA Deutschland, um die dann einzuschicken? Das würde mich wirklich interessieren, wie groß da der Anteil ist. Also das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben.
Macht doch da mal eine Instagram-Abstimmung.
Oh ja, können wir machen.
Weil da siehst du es dann ja noch mal einmal besser quasi, wenn wir das dann noch mal so haben, so ein ungefähres Verhältnis, weil da machen ja doch immer so 100 Leute mit. Mhm. Spannend.
Der Klarchef.
Gut, also sonst 15 Uhr, Montag, der 6. ist heute. Der Henners hat einen Short veröffentlicht, habe ich gerade hier auf meinem zweiten Device gesehen.
Guck an.
Pokémon-Messe, das erwartet dich als Ansteiger. Hast du als Short veröffentlicht.
Siehst du mal, während ich hier bin, ne?
Ja, es war, ey, Wahnsinn, wie du das alles machst. Also, es ist ein Traum. So, Leute, bleibt uns gewogen. Hypt gerne mal dieses Ding, das muss man jetzt sagen, hypen. Drückt auf Hype, das würde dem Kanal sehr helfen. Lasst ein Abo da.
Für die alten Menschen? Ja, für die alten Menschen.
Ja, bitte?
Für die alten Menschen. Wie hypt man denn hier so ein Ding?
Das steht unten drunter, kannst du einfach jetzt.
Kannst du einfach draufdrücken?
Ja, einfach draufdrücken. Also doll halt auch. Je fester Richtig. Du drückst, umso doller hypst du. So.
Wie auf der Fernbedienung,
ne? Ja, das würde ich sehr, sehr gut finden, wenn ihr das macht. Dann kriegen wir auch, obwohl wir hatten ja schon die besten Gäste. Also ich wollte gerade sagen, dann kriegen wir auch bessere Gäste, aber wir hatten ja schon die besten Gäste. Also das ist ja albern. Nee, aber ihr helft auf jeden Fall, dem Kanal zu wachsen. Wir wollen eine große Community machen. Und was ich eingangs sagte, Liebe, Respekt, wir können mal einen Spaß miteinander machen, wir können auch mal über die Stränge schlagen, aber wir wollen gutes, ordentliches Miteinander und eine gute Community. Und insofern, wie es gute alte Tradition ist, die letzten Worte in diesem Poketalk gehören auch diesmal dem Henners.
Ja, ich möchte mich für meinen Freund Andreas entschuldigen, also im Namen der Deutschen Bahn, zweite Klasse Fahrer des Hamburger TÜVs und aller anderen Deutschen.
Ich muss dazu auch sagen, ich tue ja vielen Leuten Unrecht, ne? Weil ich war ja mein Leben lang noch nie beim TÜV, weil das macht das Autohaus für mich. Ich war noch nie in der zweiten Klasse, weil ich fahre ja logischerweise Erste und insofern tschüss.
Tschüss.